Gleichheits- und Differenzfeminismus, das sind die Kategorien, die ich heute Abend hier gerne dekonstruieren möchte. Das sind Kategorien, mit denen vermutlich die meisten hier auch was anfangen können, nehme ich an. Kategorien, auf die sich in der feministischen Theorie und Praxis eigentlich ständig bezogen wird. Meines Erachtens werden mit dem durch sie vermittelten Gegensatz in vielfacher und dennoch unbenannter Weise theoriegeschichtliche Wanderungs- und Übersetzungsprozesse angerufen. Aber da das immer nur implizit geschieht, also diese Wanderungs- und Übersetzungsprozesse darin nur in dieser Gegenüberstellung nur implizit vorkommen und da diese Gegenüberstellung sowohl auf theoretischer als auch auf politischer Ebene zur Verkürzung und erkenntnishinderlichen Verhärtung von Positionen führt, möchte ich mit dieser Dekonstruktion zu einer kritischen Diskussion über Strategien und Theoretisierung im feministischen Denken einladen. Das erscheint mir aktuell besonders relevant bezüglich einer wahrnehmbaren Erstarkung identitätsbasierter Politiken, welche mit einer ganz speziellen Interpretation von situiertem Wissen und Standpunkttheorien arbeiten und kürzlich zum Beispiel Begriffe wie Migratismus oder Kontrarassismus vorgeschlagen haben. Aber ich denke, das gibt es auch im sexuelle Politiken-Rahmen viel. Da geht es auch, und da könnten dann später Fragen anschließen, um Separatismusstrategien und wie bezieht man sich auf Identität. Und dass sich diese Ansätze stark in postmoderne Theorien einschreiben, erscheint dabei zunächst als Paradox, soll aber in der von mir hier vorgenommenen Dekonstruktion als Effekt von Theoriewanderungen und Übersetzungsprozessen interpretiert werden. Während das Paradox, sich auf die Kategorie Frau zu beziehen, obwohl doch die feministische Politik diese eigentlich abschaffen möchte, mindestens bereits auf Olympe de Gouges und Mary Wollstonecraft zurückgeht, wenn nicht noch älter ist, dann handelt es sich aber bei der Einteilung feministischen Denkens in Gleichheits- und Differenzfeminismus um eine relativ junge Erscheinung. Diese Kategorien sind eng mit Wanderungs- und Rezeptionsprozessen zwischen Frankreich und den USA, aber auch Deutschland und in gewisser Hinsicht auch Italien verknüpft. Um die Entstehung dieser Kategorien nachzuzeichnen, werde ich verschiedene Stationen dieser Wanderungs- und Rezeptionsprozesse herausstellen und im Anschluss eine Kritik dieser Einteilung formulieren. Für die Darstellbarkeit gibt es eine Abfolge, aber das soll sich jetzt nicht nach einer Chronologie anhören oder so. Das handelt sich jetzt nicht um eine historische Chronologie, in der ich das darstelle. Auch wenn es manchmal das suggeriert. Zunächst könnte es naheliegen, diese Gegenüberstellung von Gleichheits- und Differenzfeminismus auf die Fraktionierung, also Strömung in der französischen Frauenbewegung zurückzuführen. Der MLF, dem Mouvement de Libération des Femmes. Nach einer anfänglichen Begegnungsphase ab Mitte der 60er Jahre teilte sich nämlich diese französische Frauenbewegung in mehrere Tendenzen auf, wovon vor allem eine große Spaltung immer wieder angeführt wird, nämlich, viele kennen das ganz sicher, einerseits der materialistische Flügel um die Zeitschrift Question Féministe und andererseits die mehr psychoanalytisch-literarisch orientierten Feministinnen um die Gruppe Psychanalyse Politik. Ich erzähle sozusagen diese immer wiederholte Spaltung, auch wenn mir dabei klar ist, dass es problematisch ist, weil es viel mehr andere Gruppierungen gab und das ist ziemlich reduzierend ist, diese Darstellung. Zum Beispiel Tendance Lutte de Classe, Les Oreilles Vertes, El Voix Rouge, aber auch Coordination des Femmes Noires. Und also das ist reduktionistisch, aber das ist sozusagen in sämtlichen Einführungsbüchern immer wieder diese Spaltung, die angeführt wird. Ich möchte jetzt aber argumentieren, dass es verkürzt wäre, die Einteilung in Differenz und Gleichheit auf diese beiden zurückzuführen, denn beide warfen sich bereits gegenseitig Essentialismus vor. Während Psychanalyse et Politik den Materialistinnen der Question Féministe vorwarfen, zum Zwecke der Ermächtigung unkritisch mit den Kategorien Mann und Frau zu operieren, das kennt ihr sicher auch, so Politiken, die sagen, hier haben Frauen keinen Einfluss, hier haben, also wenn man Frauen und Männer zählt und Macht und Einflussungleichheiten herauszustellen, entgegnen jene, also die Materialistinnen warfen dann wieder dem Psychanalyse Politik vor, dass die Beschäftigung mit Weiblichkeit, also das sind diese Flügel, die viel um Écriture Féminine, weibliches Schreiben, aber ich argumentiere gleich, warum das nicht das Gleiche ist, ich übersetze es einfach nochmal, die sozusagen ihnen vorwerfen, dass die Beschäftigung mit Weiblichkeit nur zur Naturalisierung und damit also Festschreibung von Herrschaftsverhältnissen führen könne. Es ist aber, denke ich, ebenso einfach nachzuweisen, dass die Theoretikerinnen der Question Féministe sich sehr wohl kritisch mit der Kategorie Frau beschäftigt haben. Also da kann man sich die Arbeiten von Colette Guillaumin oder vor allem auch Monique Wittig angucken. Und es ist ziemlich einfach zu sehen, dass sie sehr wohl sich mit dem Aufkommen dieser Positionen, was bei ihnen vielleicht eher soziale Positionen dann sind, Mann und Frau beschäftigen, und die nicht einfach für gegeben hinnehmen. Wie ich auch denke, dass es einfach ist zu zeigen, dass beispielsweise Lüs-Ihriger Reis Kritik der Nicht-Existenz der Frau in der phallogozentrischen Kultur nicht mit Natur oder Biologie argumentiert. Da also beide Fraktionen sich bereits selbst in diese Schemen einordnen, um sich gegenseitig dann wiederum Essentialismus vorzuwerfen, greift eine Zurückführung auf diese Gruppierung zu kurz, um die Entstehung von Gleichheits- und Differenzfeminismus zu erklären. Stattdessen, denke ich, muss diese Fraktionierung selbst bereits als Effekt dieser Gegenüberstellung gesehen werden. In der Folge wurde dann der Gegensatz Gleichheits- und Differenzfeminismus auch immer wieder nationalisierend dem US-amerikanischen versus dem französischen Feminismus zugeschrieben, wo dann, ich denke, das ist in Deutschland auch sehr verbreitet zu sagen, französischer Feminismus sei Differenzfeminismus und US-amerikanischer Feminismus sei Gleichheitsfeminismus. Auch diese Erklärung greift meines Erachtens zu kurz. Und um dies zu begründen, schlage ich vor, sich kurz die Übersetzungsgeschichte des Hauptwerks Simone de Beauvoir anzusehen, Le Deuxième Sexe. Einige Zeit vor der sogenannten zweiten Welle des Feminismus geschrieben, 1949, hatte diese Schrift einen entscheidenden Einfluss auf die Formierung der Women's Liberation in den USA. In ihrer Analyse der englischen Übersetzung des Deuxième Sexe, The Second Sex, von 1953, stellte Margaret Simons, übrigens erst in den 80ern, frappierenderweise, fest, dass der Übersetzer Howard Parsley, Professor für Zoologie, nicht nur wesentliche Passagen kürzte, sondern auch in der Begriffsübersetzung frappierende Freiheiten nahm. Er übersetzte zum Beispiel Alienation, Entfremdung, mit Projection und Identification oder Mystification mit Mockery oder gar La réalité humaine, also die Übersetzung von de Beauvoir für Dasein, mit The real nature of man. Aus der englischen Übersetzung des Deuxième Sexe wurden nach Angabe Simons fast sämtliche Referenzen und Textfragmente zum materialistischen Feminismus herausgestrichen. Auch die philosophische Verortung Simone de Beauvoirs durch ihr existenzialistisches Vokabular wurde durch die Übersetzung auf diese Weise unkenntlich gemacht. Damit wurde aber auch das philosophische und politische Projekt Simone de Beauvoirs für die englischsprachige Leserinnenschaft schwer verständlich. Da ist zum Beispiel die Kategorie Erfahrung bereits von de Beauvoir für die feministische Analyse verwendet wird, was ja später dann in der zweiten Welle eine zentrale Kategorie feministischer Wissenschaft auch wird, kann schwer ersichtlich werden, wenn die Kapitelüberschrift des zweiten Buches vom anderen Geschlecht, ihr kennt es alle, L'expérience vécue, mit Women's Life Today übersetzt wird. Erst kürzlich ist übrigens eine neue Übersetzung des Second, also die von 1953 war tatsächlich die einzige Übersetzung bis zu diesem Jahr. 2010 ist jetzt eine neue Übersetzung erschienen, die von Torrey Moy sehr harsch kritisiert wurde. Ihr könnt euch das online in der London Review of Books angucken. Eine ziemlich devastating Kritik der neuen Übersetzung, die deutlich dichter am Original ist, aber damit dann fast schon wieder in Unverständlichkeit münde, so Torrey Moy. Trotz dieser starken Veränderung und Transformation wurde The Second Sex von der US-amerikanischen Frauenbewegung stark rezipiert. Ingrid Gerster geht so weit, die Rezeption des Werkes in Frankreich unter den starken Einfluss seiner Lektüre in den USA zu stellen. Also dass sie quasi in Frankreich, es wurde ja 1949 geschrieben und dann erst von der zweiten Welle der Frauenbewegung wieder aufgenommen, das ja sozusagen Anfang der 70er Jahre dann war, durch die USA gelesen, dann quasi nach ihrer Interpretation dort sich darauf bezogen wurde. Auf die engen Verflechtungen zwischen dem Mouvement de Libération des Femmes und der Women's Liberation wird an vielfacher Stelle hingewiesen. So ist zum Beispiel auch die erste, so die Gründungsaktion wie in Deutschland, der Tomatenwurf in Frankfurt, ist in Frankreich die erste große feministische Aktion, auf die sich immer wieder bezogen wird. Die Niederlegung eines Kranzes am Grab des unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe. für jemanden noch unbekannteren, nämlich seine Frau, war eine Aktion, an der nicht nur US-Amerikanerinnen auch beteiligt waren, sondern die Aktion selbst galt auch in Solidarität einem von der Women's Liberation ausgerufenen internationalen Frauenstreiktag. Aber auch ansonsten sind die Bezüge sehr zahlreich. Zum Beispiel hat Christine Delphine in den 60er Jahren in Chicago studiert auch und Monique Wittig den One Dimensional Man von Marcuse aus dem Englischen ins Französische übersetzt. Was ich damit zeigen möchte, ist, dass die Geschichte des französischen und des US-amerikanischen Feminismus von Anfang an stark verwoben ist und sich nicht retrospektiv auf nationale Narrative wie French und American Feminism reduzieren lässt. Wenn dann später, vor allem in den 80er Jahren, der französische Feminismus als Differenzfeminismus dem US-amerikanischen Gleichheitsfeminismus gegenübergestellt wird, so müssen die Gründe für diese Erzählung in anderen politischen, historischen und institutionellen Konstellationen gesucht werden und nicht in den Texten der jeweiligen nationalen Provenienz. Wie kam es überhaupt dazu, dass eine solche Gegenüberstellung von französischem und US-amerikanischem Feminismus möglicher, wenn doch, wie eben gezeigt, der Feminismus in Frankreich alles andere als homogen war und ist und das Gleiche sich ganz sicher auch für den Feminismus oder die Feminismen besser in den USA sagen ließe? Meines Erachtens hängt dies eng mit der Geschichte des French Feminism zusammen. Unter French Feminism versteht man einen Korpus von mehr oder weniger feministischen französischen Texten, welche maßgeblich in den 1980er Jahren ins Englische übersetzt wurden. Der Startschuss für die Erfindung des French Feminism wird üblicherweise in der Publikationsserie, die anfing mit der Anthologie French Feminism von Hélène Marx und Isabelle de Courtivron und speziellen Ausgaben der Zeitschriften Yale French Studies, Science und Diacritics identifiziert. Meines Erachtens muss die Entstehung des French Feminism aber auch im Zusammenhang mit der Rezeption der French Theory gesehen werden, die zwar schon eine längere Geschichte hat, also es wird häufig eine Konferenz an der Johns Hopkins University im Oktober 66 als Startschuss angegeben dafür, aber auch Le Rire de la Méduse von Hélène Cixous wurde schon 76 in der Zeitschrift Science abgedruckt. Warum ich denke, dass es da einen Zusammenhang gibt, ist, dass wenn man sich das anguckt, die Geschichte der French Theory und des French Feminism, es sehr viele Überschneidungen in den Zuschreibungen gibt. Wie zum Beispiel, dass eine theoretische Tiefe der französischen Theorien einem amerikanischen Pragmatismus oder Empirismus gegenübergestellt wird. Das findet man auch immer wieder, diese Zuschreibungen bis heute. Der Star-Kult um einzelne Autorinnen entspricht sich in beiden Fällen. Und auch in beiden Fällen wird von einem disziplinären Shift weg von Sozial- und Politikwissenschaften hin zu Literatur- und Sprachwissenschaften gesprochen. Auch die Sexualisierung französischer Theorie findet nicht erst im French Feminism Eingang in die Diskussion, was eventuell auch auf allgemeine Klischees über Frankreich zurückführbar ist, finde ich. Ich zitiere Avital Ronel, Germanistikprofessorin an der NYU und Übersetzerin von Jacques Derrida. Le label français, c'est de la pornographie, ou tout au moins, ce sont des explorations excessives des mœurs déréglées. Meine eigene Übersetzung davon ist, das Label französisch, das ist Pornografie oder wenigstens exzessive Erkundung gestörter Sitten. Zu einigen Formen der Sexualisierung haben einzelne Autorinnen der French Theory nicht zuletzt auch selbst beigetragen, wenn zum Beispiel einzelne Philosophinnen sich selbst als Frau bezeichnen und damit zu so einer feminisierten Wahrnehmung der French Theory vielleicht nicht beitragen, aber dem auch entsprechen. Ich denke aber, die kann genauso, also diese Feminisierung der French Theory, gesehen werden in der Rede von der Domestication der French Theory, die von vielen befürchtet, konstatiert oder prophezeit wird. Und damit ist meistens gemeint, Domestication, eine Amerikanisierung, die meistens auch wahrgenommen wird als eine Entradikalisierung. Diese Rhetoriken auf befürwortender wie auch auf kritischer Seite begleiteten den Ausschluss der French Theory aus der Philosophie und damit auch sozusagen seinen Eingang eher in literaturwissenschaftliche Departments sowie die Diffamierung seiner Rationalismuskritik als Irrationalismus. Was natürlich, also ne, ihr seht, Feminisierung und Irrationalismuskritik gehen ja auch häufig gerne zusammen. Gleichzeitig transportierte das Label French aber auch akademische Legitimität, welche die Universitäten zugänglich gemacht hat für, ich zitiere nochmal Avital Ronel, des scènes et paradisciplines dissidents en donnant lieu à des formations non canoniques, mais en ancrant en même temps ses recherches et en prenant la responsabilité. Übersetzt, also meine Übersetzung, Dissidente sozusagen hat die Universität zugänglich gemacht für dissidente Szenen und Paradisziplinen, indem sie nicht kanonischen Formationen Raum gab und gleichzeitig ihre Recherchen verankerte und dafür die Verantwortung übernahm. Wegen dieser Gleichzeitigkeit von auf eine Art elitistischem Ausschluss und gleichzeitig aber auch institutioneller Durchlässigkeit über das Label French nennt Jane Gallop, auch eine der Promoterinnen des French Feminism in den USA, nennt sie den French Feminism einen Token Feminism. In order to better exclude the body of feminist critiques. Und sie sagt weiter, those of us American feminist academics who were clever enough or lucky enough to be associated with French feminism were rewarded and accepted as literary theorists. In den 80er Jahren wurde also das Label French in den US-amerikanischen Universitäten zum Einsatz, der je nach Universität oder Fakultät Ein- und Ausschlüsse produziert hat. Für die feministische Forschung in den USA handelte es sich um einen von zahlreichen Konflikten und Diskussionen durchwirkten Zeitraum, in welchem Differenz eine zentrale Rolle spielte. Ihr habt alle schon mal gehört von den Sex Wars, diesen Diskussionen, um welchen Status hat die Sexualität innerhalb des Feminismus, wo vielleicht auch Abgrenzungen von LGBT-Studies, von Women's Studies eine Rolle gespielt haben, aber auch Kritiken von Black Feminists und Feminists of Color. Und es ist in diesem Rezeptionsverlauf, wo Differenzfeminismus mit französischem Feminismus identifiziert wurde, das ist mein Argument. Eine Verbindung, die seitdem weit über US-amerikanische French and Women's Studies Departments hinaus hergestellt wird. Trotz der vehementen Kritik feministischer Theoretikerinnen, welche nicht unter diesem Label gefasst wurden und deswegen das auch unter anderem kritisiert haben, besteht diese Identifizierung fort. Damit wurde aber eine nationalisierende Bezeichnungsweise etabliert, welche dem französischen Feminismus als stark theoretisierenden Differenzfeminismus einen empirisch orientierten US-amerikanischen Gleichheitsfeminismus gegenüberstellte. Das offensichtliche Bedürfnis der Identifizierung einer essentialistischen Position, die dann immer, naja, dazu kommen wir gleich, in der jeweils anderen gesehen wird, könnte vielleicht auf den Wunsch nach ihrer Abspaltung oder Eindämmung in jener Begrifflichkeit verweisen, mit dem Ziel, dann die eigene Position jeweils von jedem Essentialismusverdacht befreien zu können. Das Paradebeispiel für sogenannten essentialistischen Feminismus muss dann sehr häufig Lüscherigerei abgeben. Das habt ihr ganz sicher auch schon in so Einführungsliteratur zu Feminismus gesehen, dass dann immer gesagt wird, hier Simone de Beauvoir sei Gleichheitsfeminismus, Lüscherigerei sei Differenzfeminismus oder Essentialismus. Während sich der praktische Feminismus Frankreichs in Aktion und Theoriebildung sehr wenig auf die Arbeiten Lüscherigerais bezieht, fanden ihre Schriften aber sehr starken Anklang in den USA, unter anderem im Rahmen dieser French Feminism-Diskussionen, die ich gerade zitiert habe, die auch unter anderem eine sogenannte Essentialism-Anti-Essentialism-Kontroverse ausgelöst haben. Aber auch in Italien wurden Lüscherigerais Schriften sehr stark rezipiert. Die Feministin der Libreria delle Donne di Milano inspirierte sie zu der politischen Konzeption wie dem Affidamento, welches der Schaffung weiblicher Genealogien dienen sollte. Affidamento stellte einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem vermeintlichen Theorie-Praxis-Antagonismus dar und wurde intensiv auch über Italiens Grenzen hinaus rezipiert, vor allem in Deutschland. Im akademischen Kontext hat zum Beispiel Gudrun Axelie Knapp aus der Perspektive der kritischen Theorie zentrale Kritik am Affidamento formuliert, die sich vor allem gegen die darin positiv bewerteten Hierarchien richtet. Sozusagen das Argument beim Affidamento, ich weiß nicht, wie vertraut ihr damit seid, ist, dass es, um eine andere Kultur zu schaffen, Hierarchien zwischen Frauen etabliert werden müssen, die dann sozusagen eine Genealogie und eine eigene Geschichtsschreibung erlauben würden. Und das hat Gudrun Axelie Knapp in mehreren Texten kritisiert. Demgegenüber versuchte Heike Kahlert, dem Essentialismusvorwurf gegen das Affidamento mit einer vielleicht für den deutschen Kontext konsumierbareren Interpretation zu begegnen. Ich zitiere sie mal. Die Philosophinnen von Diotima, also sozusagen, es war einmal Libreria delle Donne di Milano, aber auch Diotima, es waren so zwei große feministische Zentren in Italien, formulieren eine neue kritische Theorie, die die Stärken von kritischen und konstruktivistischen Ansätzen von De- und Rekonstruktion, von Interpretation und Genealogie miteinander zu verknüpfen versucht und im Streit zwischen Anhängerinnen der kritischen Theorie und des Poststrukturalismus vermittelt. Wie auch immer man sich darauf beziehen will, wie weibliche Freiheit entsteht, das ist nämlich der Titel von Non credere di aver dei diritti, dem Originalbuch aus Italien, wurde in Deutschland ein regelrechter Verkaufsschlager. In den USA waren es eher die Übersetzung von Speculum und The Sex Which Is Not One, beide Schriften von Lucie Rigaray, die in der feministischen Forschung, wie gesagt, eine große Debatte über Essentialismus ausgelöst haben. Und mein Argument ist, dass dann in Deutschland in den 80er Jahren diese Rezeption gewissermaßen, ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich hebe schon die Hände, um das zu erklären, gewissermaßen stereo funktioniert hat. Also einmal wurde sozusagen auch außeruniversitär, aber auch in den Universitäten sehr stark wie weibliche Freiheit entsteht, diskutiert. Und gleichzeitig gab es sozusagen diese French Feminism-Diskussion, die auch über die USA sozusagen gelesen. Lucie Rigaray wurde sozusagen über beide Wege in Deutschland wahrgenommen und diskutiert. Nachdem es sozusagen auch in den 70er Jahren eigentlich schon eine direkte Übersetzungswelle gegeben hatte, nämlich in der linken Zeitschrift Alternative, aber auch in der feministischen Zeitung Die Schwarze Botin. Und dort, also da gibt es so einen Shift in der Rezeption, weil es dort sozusagen in dieser ersten Rezeptionswelle eigentlich vor allem im akademischen Feminismus die Autorin der Écriture Féminine übersetzt wurden, um sich gegen eine in Deutschland sehr starke, ausgeprägte Diskussion um weibliches Schreiben und eine weibliche Ästhetik, um dem begegnen zu können. Es ging, Écriture Féminine übersetzt sich insofern schlecht mit weiblichen Schreiben, auch wenn ich das vorhin gemacht habe, weil das theoretische Anliegen der Ersterin eben nicht das Finden einer weiblichen Spezifizität ist, sondern als Teil einer epistemologischen, also erkenntniskritischen Androzentrismus- und Universalismuskritik verstanden werden muss. Es ging darum, sozusagen das universal Männliche in Frage zu stellen und nicht darum, eine weibliche Eigenheit zu finden. Und in den ganzen Texten, die sozusagen da in der Schwarzen Botin und in der Alternative, sieht man immer wieder, dass sich dieser Einsatz der Übersetzungsarbeit, dass der darum ging, den Bestrebungen, so eine weibliche Natur oder so etwas Weibliches zu finden, etwas entgegensetzen zu wollen. Und dann sozusagen nach dieser ersten Welle kamen sozusagen diese italienische und diese US-amerikanische Diskussion mit in die deutsche Diskussion. Und diese Rezeption und Diskussion prägten meines Erachtens wesentlich die Lektüre der Texte Lucie Rigarays als Paradebeispiel für feministischen Essentialismus. Sie bereiteten damit aber auch gleichzeitig den Boden für Kritiken, die in der sogenannten Gender-Debatte, Judith Butlers Buch Gender Trouble, in die Tradition des Differenzfeminismus gestellt haben. Für die französische Rezeption von Gender Trouble und anderen sogenannten postmodernen feministischen Autorinnen, die auf ihre Rigaray Bezug nehmen, bedeutete dies aber eine direkte Assoziierung mit der Fraktion Psychanalyse Politik, erinnert sich an den Anfang. Und so löste bei den materialistischen Feministinnen das internationale Interesse an diesen Autorinnen, die Christine Delphi La Sainte Trinité nennt, also Hélène Cixous, Lucie Rigaray, aber auch Julia Kristeva, bestenfalls Verwunderung aus, hatte man doch schon in den 70er Jahren mit dem Essentialismusvorwurf ein ausreichendes Desinteresse an deren Arbeit bekundet. Gleichzeitig ermöglichte der Verweis auf Differenz, aber auch einzelnen Fraktionen auf hegemoniale Strukturen innerhalb des Feminismus hinzuweisen. Um diese Situation von gleichzeitigem Versprechen, welches zunächst der French Feminism, aber dann später auch die Gender-Theorien verkörperten und den Ängsten, die sie gleichzeitig auslösten, geht es jetzt in der nächsten Etappe, zu der wir kommen.
Habe ich das richtig verstanden? Christine Delphi und diese Materialistisch-Feministin haben dann den Butler Differenzfeminismus vorgeworfen.
Genau. Okay. Darum geht es jetzt. Die Gender-Debatten in Frankreich und Deutschland, das ist eigentlich der Gegenstand meiner Doktorarbeit gewesen oder wahrscheinlich immer noch. Avital Ronell, schon wieder zitiere ich sie, verwendet, um sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Versprechen und Angst zu beschreiben, pathologisierende Metaphern. Sie stellt die verführerischen Versprechen, ich zitiere sie, «Ce sont des pervers, c'est pourquoi je les approuve, ils érotisent le travail universitaire, mélangent les genres et présupposent des connaissances philosophiques. » Meine Übersetzung, das sind Perverse, deshalb mag ich sie. Sie erotisieren die universitäre Arbeit, vermischen die Geschlechter und setzen philosophisches Wissen voraus. Diesem Versprechen sozusagen setzt sie die Angst ihnen gegenüber. entgegen. Um dann daraus zu schließen, la French Theory, en ce sens, est un lieu de haute contamination, un site qui accueille les contaminants qui ne devraient pas être assis à table en présence des adultes. Meine Übersetzung, French Theory ist in diesem Sinne ein Ort höchster Ansteckung, eine Gegend, welche jene Ansteckenden empfängt, die nicht in der Gegenwart der Erwachsenen am Tisch sitzen sollten. Um welche Angst geht es bei der French Theory? Die marxistische Theoretikerin Gayatri Spivak schreibt, also Gayatri Spivak ist auch ein interessantes Phänomen, dass Jacques Derrida hauptsächlich von Frauen übersetzt wurde. Also Gayatri Spivak hat Off Grammatology übersetzt, Avital Ronell und Peggy Kampf auch. Gayatri Spivak schreibt, "This terrifying and exhilarating vertigo is not mystical or theological. The abyss appears when Nietzsche, Freud, Heidegger, Derrida lift the lid of the most familiar and comforting notions about the possibility of knowledge." Es geht also um die Angst, welche die Dekonstruktion der Begriffe auslöst, die an die Möglichkeit von Wissen glauben ließen. Mir scheint diese Angst aber auch das Verhältnis von Politik und Wissenschaft zu betreffen. Denn wenn die Grundlage von Wissen derart radikal in Frage gestellt wird, wie kann dann überhaupt noch politische Intervention aussehen? In ähnlicher Weise hatte ja die feministische Wissenschaft selbst in ihren Anfängen die Grundlagen der androzentristischen Wissenschaft radikal hinterfragt. Damit hat sie jedoch auch die Frage nach der Legitimität der Wissensproduzentinnen selbst gestellt und gefragt, wer sich die autorisierte Macht der autorisierten Macht der Akademie bedienen darf und vor allem, wer davon ausgeschlossen bleibt. Das mit der Institutionalisierung hergestellte paradoxale Verhältnis zwischen feministischer Wissenschaft und Politik hinterließ in der Folge einen unexaminierten und zum Teil verdrängten, rutschigen Grund, auf welchem die feministische Forschung versuchte, den akademischen Standards zu entsprechen, um Anerkennung zu bekommen von eben jenen Institutionen, welche sie eigentlich radikal kritisierte. Gleichzeitig sind die Gender Studies genauso wie die Frauen- und Geschlechterforschung bis heute dem permanenten Generalverdacht ausgesetzt, nicht wissenschaftlich, sondern politisch zu sein, was dem dominanten Verständnis von Wissenschaft zufolge der Objektivität Abbruch tut. Die Wissenschafts- und Erkenntniskritik, welche der Dekonstruktion eingeschrieben ist, entstand in Frankreich in einem Kontext, welcher sich jedoch von der weitestgehend humanistischen Ausrichtung feministischer Theorie unterscheidet. Erst im Verlauf der hier skizzierten Theoriewanderung nahmen feministische Theoretikerinnen die Parallelen feministischer Ansätze mit der Erkenntniskritik am Humanismus wahr. Es handelt sich in gewisser Weise um eine der French Theory und dem French Feminism vorangegangene Wanderung, nämlich dem, was François Cusset die französische Obsession mit deutschen Theoretikern der Moderne genannt hat. Die Herausforderung, aber auch die Niederlage der Aufstände von Mai 68 und der darauf folgende konservative Backlash zeigte für eine Gruppe von Intellektuellen die Grenzen marxistischer und humanistischer Theorieansätze auf und inspirierte sie, sich für das Theoretisieren von Macht zu interessieren. Und in diesem Zusammenhang wurde sich dann massiv den Schriften Friedrich Nietzsches zugewendet, den man gegen die Lesart von Martin Heidegger in Schutz zu nehmen versuchte. Wie auch zu anderen historischen Momenten war sozusagen in diesen Ereignissen um Mai 68 die zeitweise Infragestellung der Regierungsmacht und der ökonomischen Macht mit einer relativen sexuellen Freiheit und dem Hinterfragen heterosexistischer Gesellschaftsstrukturen einhergegangen. In erstaunlichem Ausmaß fanden die Analysen beispielsweise des FAR, des Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, Verbreitung in großen Teilen der mobilisierten Linken. Und da hätte ich euch jetzt heute gerne eigentlich Ausschnitte aus einem Film von Carol Rossopoulos gezeigt, die 1970 bei der Mobilisierung und der Durchführung der Demo vom 1. Mai dabei war, wo dieser homosexuelle revolutionäre Aktionsfront sich entschlossen hatte, mit in die Demos zu gehen, und zusammen mit den Feministinnen haben die im Prinzip Sexualpolitiken ins Zentrum der Arbeitskritik gestellt. Und für mich erstaunlich, wie sie sozusagen völlig klar war für die meisten Aktivisten, man sieht die dann im Plenum miteinander diskutieren, dass völlig klar ist, dass das Privateigentum und die bürgerliche Moral nur, also die hängen für sie ganz eng zusammen, und wie das sozusagen nur über homosexuelle Politiken und sozusagen welches Verständnis von Homosexualität da drin auch als einer revolutionären Subjektposition, die sich angeeignet werden muss, nämlich von allen, dort promoted wird. Das ist ziemlich erstaunlich, aber naja, vielleicht habt ihr mal die Gelegenheit, das ist dieses Jahr auch auf DVD rausgekommen. Und diesen Argumentationen folgend könnte dann auch behauptet werden, dass queere, aber auch feministische Überlegungen bereits Eingang in die aus diesen Ereignissen hervorgegangenen Schriften gefunden haben, welche dann später dann wiederum French Theory und Gender-Theorien inspirierten. Meine These ist dabei, dass erst durch die in jeder Übersetzung präsente Unverständlichkeit, also ich denke, dass in jeder Übersetzung immer ein Grund von Unverständlichkeit oder ein Rest des Unübersetzbaren liegt, die erstaunlichen Aneignungen und Transformationen möglich waren. Jacques Derridas und Michel Foucaults Lesarten der Schriften Friedrich Nietzsches inspirierten dann wiederum feministische Theoretikerinnen und queere Theoretikerinnen, was in einem direkten Lesen auf diese Weise, so meine ich, nicht möglich gewesen wäre, nicht zuletzt aufgrund des schreienden Antifeminismus und der Frauenfeindlichkeit der Schriften Nietzsches. Erst auf diesen Umwegen konnten zum Beispiel Nietzsches Fragen zur Rhetorik über Derridas Question de Style zu einer Entlarvung von Männlichkeit als Mimesis führen und dann bei Butler als Tat ohne Täter sich niederschlagen, auch wenn Butler selbst in Gender Trouble schreibt, dass Nietzsche das ganz sicher nicht gefallen hätte. Die Ängste, welche also French Theory und French Feminism ausgelöst haben, ähneln dann in verblüffender Weise auch denen, welche in den sogenannten Gender-Debatten, die ihr wahrscheinlich auch noch mitgekriegt habt, kurz darauf in der feministischen Forschung in Deutschland und Frankreich präsent waren. Denn keinen Platz am Tisch der Erwachsenen hatten viele US-amerikanische Autorinnen während der 90er Jahre in der feministischen Forschung und Lehre Frankreichs zum Beispiel. Über ein Jahrzehnt verständigte man sich weitestgehend darüber, dass zum einen die feministische Forschung in Frankreich bereits über ein ausreichendes Repertoire an Begrifflichkeiten verfüge, deswegen Gender völlig überflüssig sei, zum anderen Gender aber auch weder sprachlich noch kulturell für den französischen Kontext übersetzbar sei. In den Begründungen für Letzteres übertrafen sich die Autorinnen dann gegenseitig in Anti-Amerikanismus und Nationalismus. Ich kann Elisabeth Badinter, die im Moment in Deutschland mit ihrem neuen Buch glänzt, zitieren und die ich zwar schätze für ihre Kritik an der Mütterlichkeit, aber die dennoch eine sehr republikanistische Feministin ist und zum Beispiel davon ausgeht, hier ein Zitat von ihr, dass between women and men in France there is more gentleness, a greater solidarity and more seduction than in other European countries. Nothing horrifies the French more, be they men or women, than the war between the sexes or their segregation. Und the war between the sexes ist dann immer sozusagen so eine Anspielung, die man da drin hört an, in den USA bekämpfen die Frauen die Männer und sind total hysterisch. Und da die meisten Beitragenden zu jener frühen Debatte in den 90ern tendenziell dem materialistischen Ansatz geneigter waren, denn jenen Arbeiten, welche sozusagen diese Autorinnen des French Feminism gruppierte, wurden, auch wenn eigentlich der Antinaturalismus im Materialismus und in der Dekonstruktion eigentlich hätte eine Grundlage darstellen können, sich zu verständigen, wurden die Gender-Theorien aber, jetzt komme ich darauf zurück, als Differentialismus der Angelsachsen, wie sie dann immer genannt wurden, identifiziert. Und das ist ja sozusagen interessant. Vorher haben wir sozusagen gehört, die Französinnen sind im French Feminism die Essentialistinnen und die US-Amerikanerinnen sind die empirizistischen, pragmatischen Gleichheitsfeministinnen. Und jetzt plötzlich dreht sich das in den Gender-Debatten um. Über diese French Feminism-Rezeption werden dann quasi die US-Amerikanerinnen zu den Differentialistinnen.
Und das haben jetzt die Französinnen denen vorgeworfen oder haben das auch noch andere denen vorgeworfen? Oder?
Genau, die Französinnen. Beziehungsweise ich komme gleich darauf, dass das in Deutschland eigentlich auch nicht unbekannt ist. Da also viele französische Feministinnen mit der Kategorie French Feminism nicht viel anfangen konnten, ihnen diese jedoch vermittelt über die international durchgesetzte Gender-Vokabel, und da muss man manchmal wirklich über Subventionspolitiken sprechen, nahegelegt wurde, ergibt sich dann die paradoxe Situation, in welcher der Differenzfeminismus immer jeweils in der als andere identifizierten Position gesehen wird. Wie sehr hierin die Positionen von Gleichheits- und Differenzfeminismus auf widersprüchliche Weise nationalisiert werden, zeigt beispielsweise die Tatsache, dass Gender Trouble von Judith Butler bis 2005 nicht übersetzt werden konnte. Also es wurde tatsächlich erst 2005 übersetzt, unter anderem, weil ihr Buch als zu amerikanisch für den französischen Kontext galt. Und amerikanisch muss hier durchaus im Sinne eines French Feminism made in USA dann verstanden werden, was halt super paradox ist. Also wir fangen jetzt hier an, Loopings zu drehen. Und gleichzeitig, Judith Butlers Buch in den USA als ihr French Book, also Gender Trouble ist ihr French Book in den USA, gilt. Ich möchte aber wieder, wie eben schon an dieser Stelle argumentieren, dass es halt gerade eben diese Wanderung, diese Distanz, die in dem Übersetzen produziert wurde, ermöglicht hat, zum Beispiel in Gender Trouble, was ihr ja alle kennt, eine elaborierte Kritik des Heterozentrismus in den Schriften Christi Wars nachzuweisen. Also ich weiß nicht, für mich hat sich das gelohnt, nochmal jetzt Jahre später irgendwie in Gender Trouble reinzugucken und sich anzugucken, mit welcher Genauigkeit sie Christi Wars Heterozentrismus und mit welcher Schärfe sie ihr das auch vorwirft. Und ich mich gewundert habe, warum das nicht mit offenen Armen in Frankreich empfangen wurde, wo doch eigentlich die materialistischen Feministinnen die auch so sehr hassen. Aber auch zum Beispiel wurde erst durch Gender Trouble, dann sozusagen Mitte der 2000er Jahre, Autorinnen wie Monique Wittig und Michel Foucault für die feministische Theoriearbeit zugänglich gemacht, die ja eigentlich aus Frankreich kommen, aber die ganze Zeit dazwischen überhaupt keine Rolle gespielt haben für die feministische Forschung. In gleicher Weise kann auch argumentiert werden, dass durch diese paradoxen Wanderungsprozesse das eigentlich ja identitätskritische Werk Gender Trouble in Deutschland und Frankreich Identitätspolitiken viel mehr ermutigt hat. Also ihr erinnert euch, es geht ja sozusagen, eigentlich ist der Einsatz von Gender Trouble ja sehr stark zu sagen, das Subjekt Frau, in dem Namen von der Frau kann keine Politik gemacht werden. Und ich würde argumentieren, dass sozusagen durch die Rezeption von Gender Trouble Identitätspolitiken, die vorher gar nicht die dominanten politischen Strategien in Deutschland und Frankreich waren, viel mehr marginale Identitätspolitik, wie zum Beispiel eine Form von Queer Politics als auch Identitätspolitik angestoßen haben. Da können wir auch noch später drüber diskutieren. Und gleichzeitig erlaubten diese Reisen über die Interpretation und Lesarten in den USA auch zum Beispiel Weiblichkeit als Femininität zu verstehen und sie damit von weiblich identifizierten Körpern zu lösen. Das finde ich ist ein ganz nettes Beispiel davon, weil eigentlich, also Weiblichkeit, wenn man das direkt übersetzen würde, dann Feminité heißen müsste, aber ein Anglizismus ist, der dann in den USA quasi als Gegenüberstellung von Femaleness und Femininity dann zurückübersetzt wurde. Also Feminité wäre das eigentlich französische Wort und Femininité ist dann quasi ein Anglizismus, der sich im Deutschen, denke ich, auch über den Gegensatz von Weiblichkeit und Feminität übersetzen ließe. Und jetzt kommen wir zu der deutschen Debatte, die sogenannte Butler-Debatte, die in den frühen 90ern geführt wurde in Deutschland. Die weist ganz sicher spezifische Charakteristika auf die ich hier nicht eingehen werde. Aber ich denke, zumindest in dieser Differenzzuschreibung findet sich eine Parallele. Nur, dass ich denke, dass diese Zuschreibung nicht, wie beim Feminismus in Frankreich, in der Konstruktion des French Feminism begründet liegt, sondern vielmehr einerseits durch die Bedeutung, die starke Bedeutung der kritischen Theorie für die feministische Theoriebildung in Deutschland und andererseits sozusagen die Strukturalismusrezeption, die Habermas-Derrida-Kontroverse und so weiter in den 80ern zurückzuführen ist. Was die kritische Theorie betrifft, so scheinen die feministischen Theoretikerinnen, die sich in diese Tradition stellen, in der Butler-Debatte in gewisser Weise einen Positivismusstreit kurz wieder aufleben zu lassen. Butler wurde zum Beispiel gesellschaftstheoretische Abstinenz und Diskursontologie vorgeworfen. Worum es mir dabei geht, ist, dass ich habe vorhin schon erwähnt, dass es auch vor Gender Trouble schon in den 70ern und in den 80er Jahren diese Strukturalismus-Rezeption in Deutschland gab. Aber das meines Erachtens im Zusammenhang gesehen werden muss mit im deutschen Feminismus Ende der 80er Jahre einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit Gleichheit und Differenz im Feminismus, in der feministischen Forschung. Das war sozusagen ein zentrales Thema und hat deswegen auch die Wahrnehmung von Gender Trouble stark strukturiert. Immer wieder wurde versucht, Anfang der 90er Jahre Butler als Differenz- oder Gleichheitsfeministin darzustellen, bis sich dann, und da könnt ihr mir gerne eure Meinung zu sagen, Ende der 90er Jahre, denke ich, die Meinung durchgesetzt hat, dass bei Butler es sich eher um ein Drittes zu diesem Antagonismus handeln würde, die dann entweder Differenz und Gleichheit vereinige oder aber transzendiere. Und darum geht es mir auch, das sozusagen zu kritisieren, aber dazu komme ich jetzt. Das ist auch, im Prinzip komme ich jetzt auch zum Schluss, damit wir noch Zeit zum Diskutieren haben. Cheyman und Sivene war der Titel eigentlich dieses Vortrags. Es ist, aber man sieht es nicht. Um eine solche gespenstische Präsenz, denke ich, handelt es sich bei Differenz- und Gleichheitsfeminismus. Tauchen diese Begriffe in der feministischen, in der Geschichtsschreibung des feministischen Denkens fast durchgängig auf, wird damit eigentlich nur sehr selten auf diese Diskussionen, die ich jetzt gerade irgendwie alle versucht habe, ein bisschen auseinanderzunehmen, in den 80er Jahren verwiesen. Also das meint man eigentlich nicht damit, sondern in allermeisten Fällen wird suggeriert, dass es sich um tatsächliche Strömungen, Denkrichtungen oder Schulen innerhalb der feministischen Theoriebildung handele. Schlimmstenfalls werden sie in eine Chronologie rangiert, wonach dann die erste Welle des Feminismus Gleichheit gefordert habe und die zweite Welle für Differenz Anerkennung gefordert habe. Zutreffend erscheint mir da Joan Scotts, die kennt ihr sicher, geschichtstheoretischer Ansatz, die nämlich Gleichheit und Differenz weder als Optionen deutet, die Feministinnen zur Verfügung gestanden hätten, noch sie chronologisch aneinanderreiht, sondern stattdessen die spezifischen Paradoxien, denen Feministinnen historisch, politisch und kulturell ausgesetzt waren und sind, betrachtet, um sich der jeweils kontingenten feministischen Agency in einem bestimmten Fall anzunähern. Oder in ihren eigenen Worten, the paradoxes feminists offered were not wholly of their own making. And we do the history of feminism a disservice to ignore that fact. By writing the history of feminism as if it were simply a matter of choosing the right strategy, equality or difference, we imply that one or another of these options was actually available, that closure or resolution was and is ultimately attainable. But the history of feminism is not the history of available options or of the unconstrained choices of a winning plan. It is rather the history of women and some men grappling repeatedly with the radical difficulty of resolving the dilemmas they confronted, however successfully they were in achieving specific reforms. Aktuelle Debatten um zum Beispiel Religion oder die Rolle von Frauen im Westen und die anderen zeigen, denke ich, dass diese paradoxe Situation von Feminismus sich keinesfalls in Wohlgefallen aufgelöst hat, sondern weiterhin Theoriebildung und Praxis herausfordert. Die Situation, vor die feministische Politik gestellt wird, sind paradox. Und doch soll hier nicht fälschlich dann davon ausgegangen sein, dass es quasi, also das könnte, man könnte das Zitat jetzt so lesen, dem will ich einen Riegel vorschieben, dass quasi die Situation halt paradox ist und deswegen die Feministinnen erst paradox reagieren. Mit anderen Worten, wenn wir die Einsätze der Intersektionalitätskritik ernst nehmen wollen, dann heißt dies auch, dass feministische Politiken sich zum Teil sogar feindlich gegenüberstehen können. Ich denke zum Beispiel bei der Kopftuchdebatte konnten wir das auch beobachten. Hier sind zum Teil materielle Interessenskonflikte im Spiel, die Fraktionen feministischer Politik und Theorie einander gegenüberstellen. Und ich wende mich hiermit an dieser Stelle ausdrücklich gegen den Instrumentalisierungstopos, der behauptet, dass der eigentlich gute Feminismus dann für Machtzwecke von Regierungen, NGOs und so weiter entwendet und instrumentalisiert würde. Weil ich denke, dass hier dann Feminismus als etwas Homogenes erscheint und existierende Machtbeziehungen, wenn zum Beispiel Ursula von der Leyen oder so die Schröder sich als Feministin bezeichnen, ich denke, das muss man ernst nehmen und dann wirklich Feminismus als ein genauso von Macht durchwirktes Feld begreifen. Wenn es also darum gehen soll, Perspektiven für emanzipatorische Politiken zu entwickeln, so wird Übersetzung genau in diesen Konflikten eine gewichtige Rolle spielen. Es gilt, Bedingungen für Begegnungen zu schaffen, in denen sich die sich dann einem Objektivitätsverständnis nähern können, welches Donna Haraway im situierten Wissen beschreibt. In einer solchen Herstellung von Austausch- und Solidaritätsbedingungen kann Übersetzung auch eine gewalttätige Rolle spielen, wenn darunter lediglich die Transposition eines Modells auf einen anderen Kontext verstanden wird. Wenn aber im Gegenteil Übersetzung als politisch und verhandelbar betrachtet wird, dann muss sie eine zentrale Rolle bei der Herstellung eines Grundes für solche Begegnungen und solchen Austausch spielen, welche mit den Gräben von Nationen, Kapitalismus, Heterosexismus und Rassismus konfrontiert ist. In diesem Sinne fände ich es problematisch, die erstarkenden identitätspolitischen Kämpfe mit einer Essentialismuskritik einfach aus dem Feld ernstzunehmender emanzipatorischer Bestrebungen zu verbannen, so wichtig die Kritik an Identitätspolitik auch ist. Der Verweis auf Differenz hat, wie wir gesehen haben, immer wieder genutzt, Hegemonien in Frage zu stellen. Um dann der Gewalttätigkeit identitärer Schließung dennoch begegnen zu können, wie sie denn in diesen Politiken sich ausdrückt, muss Differenz auch anerkannt werden. Aber mit einem Anerkennen, welches immer wieder daran erinnert, dass diese Differenzen Ergebnis von gewalttätigen und machtvollen Ungleichheiten sind und ihre Anerkennung dann einzig wieder ihrer Abschaffung dienen kann. Das ist mein Schlusswort. Ich hätte auch noch ein paar Fragen für die Diskussion, aber vielleicht habt ihr erstmal Fragen.